12 Uhr. Hier ist der österreichische Rundfunk.
Nach Tirol nun. Zum 50. Mal jährt sich dieser Tage das Forum Alpbach und das Jubiläum wird gebührend und mit viel Prominenz gefeiert. Gleich 9 Staatsoberhäupter sind in das Tiroler Dorf gekommen, jene aus den Nachbarländern Österreichs sowie Bundespräsident Thomas Kester als Gastgeber. Das ist aber noch nicht alles an Prominenz. Gekommen ist auch der designierte Kommissionspräsident der Europäischen Union, Jacques Santer. Der 57 Jahre alte Santer ist seit 1984 Ministerpräsident von Luxemburg. Erst vor wenigen Wochen haben ihn die europäischen Parlamentarier zum Nachfolger von Jacques Delors gewählt. Elisa Wasch hat mit dem neuen EU-Kommissionspräsidenten Jacques Santer über seine Vorstellungen und Pläne an der Spitze der Europäischen Union gesprochen.
Die drei Orientierungen, die ich mir vorgenommen habe, ist erstens die Versöhnung des Bürgers mit Europa, das Wiederherstellen des Vertrauensverhältnisses des Bürgers mit Europa. Und das können wir natürlich erreichen, dadurch, dass wir größeres Effizienz, Transparenz erfolgen. Und zweitens, wahrscheinlich dadurch, dass wir auch die Probleme des Bürgers erfassen und versuchen, einer Lösung zuzuführen. Und die Probleme des Bürgers sind vor allem die Probleme der Arbeitslosigkeit, die Probleme für die Wirtschaft, der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft. Das dritte Problem ist selbstverständlich die Erweiterung der Europäischen Union hin zu den ost- und zentraleuropäischen Staaten.
Glauben Sie, dass diese Erweiterung um die mittel- und osteuropäischen Staaten noch in Ihrer ersten Amtszeit in den nächsten 5 Jahren vonstatten gehen kann?
Ich muss sagen, dass die jetzige Kommission schon ein Programm entworfen hat, um progressiv diese Staaten, gegenüber denen wir eine moralische Verpflichtung haben, Schritt für Schritt an die Europäische Union anzubinden.
Was heißt das jetzt konkret? Können Sie zum Beispiel für Ungarn oder für Tschechien, die ja schon wirtschaftlich ziemlich hochentwickelt sind, einen Zeitrahmen schon vorgeben?
Den Zeitrahmen fixieren kann ich leider nicht, aber so wie ich die Entwicklung sehe, wenn die Vorbedingungen erreicht werden, so wie das auch von der Kommission im Strategiepapier jetzt entwickelt werden, könnte ich mir vorstellen, dass noch vor Ende dieses Jahrhunderts diese Staaten als Vollmitglied der Europäischen Union aufgenommen werden könnten.
Was sehen Sie für eine besondere Aufgabe für Österreich in der EU?
Besondere Aufgabe, das Vollmitglied wird jetzt und die volle Verantwortung übernimmt. Und ich sehe die Verantwortung darin auch, dass Österreich vielleicht besser wie irgendein anderes Mitgliedstaat der Europäischen Union auch den Brückenschlag zum Osten Zentraleuropa ermöglichen kann. Und deshalb gibt Österreich auch eine gewisse politische Dimension der Europäischen Union, die vielleicht vorhin nicht so gegeben war.
Soweit also Elisa Wasch im Gespräch mit dem designierten EU-Kommissionspräsidenten Jacques Santer. In Alpbach endet heute der zweitägige Mitteleuropa-Gipfel und zwar mit einer Fernsehdiskussion der neuen Staatsoberhäupter sowie EU-Kommissionspräsident Santer. Thema die europäische Integration. Die Diskussion ist noch im Gange. ORF2 überträgt derzeit live. Ein erster Zwischenbericht daher von Hartmut Fiedler.
Das vorherrschende Thema des Gespräches zwischen den 10 Präsidenten war die Europäische Union. Für Österreich formulierte Thomas Klestil 3 Ziele.
Zum einen wird Österreich versuchen müssen zu erreichen, dass die Entscheidungsprozesse in Brüssel transparenter werden, dass sie demokratisch empfunden werden, dass sie bürgernäher werden, damit die Angst und die Sorge und das Unverständnis des Bürgers, das man manchmal hören kann, die Kritik, die man hören kann, vor diesen zentralistischen Entscheidungen sozusagen über die Köpfe der Menschen hinweg, dass man diese Sorge abbaut.
Österreich, sagt Klestil, bringe eine große Erfahrung mit dem Föderalismus mit.
Wir müssen den Menschen vermitteln, dass die Bedrohungsbilder der heutigen Zeit, sei es die Wanderungsbewegungen, sei es das organisierte Verbrechen, vom Drogenschmuggel über, wie gerade die letzten Tage und Wochen gezeigt haben, Plutoniumschmuggel. Alles Probleme, die ein Land allein nicht lösen kann. Der Bürger muss die Gewissheit bekommen, dass in der gemeinsamen Kooperation und in der solidarischen Übernahme der Verantwortung für ihn, das die einzige Möglichkeit ist, ihm das Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. Ich glaube, dass Sicherheit der große Begriff sein muss, Sicherheit und Solidarität, um den es in den nächsten Jahren zu gehen hat.
Außerdem müsse die Europäische Union offen bleiben für neue Mitglieder ohne dass allerdings das bisher Erreichte durch die Erweiterung in Gefahr gerate. Die von Kestil angesprochene Forderung nach größerer Bürgernähe in Brüssel erwähnte dann auch der Schweizer Bundespräsident Otto Stich. Ausgehend von der reservierten bis ablehnenden Haltung der Schweizer gegenüber Brüssel, auch der europäische Wirtschaftsraum wurde ja per Volksabstimmung abgelehnt, kleidete Stich politischen Anspruch und Hoffnung in eine Frage.
Aber vielleicht wäre es für die Schweiz nützlich, einmal innerhalb der Schweiz zu diskutieren, wie eigentlich die EU aussehen müsste, was wir von der EU erwarten könnten. Denn sie muss bürgernah sein. Wir haben eben nicht nur Umfragen, Meinungsumfragen, sondern bei uns wird halt immer wieder an der Urne entschieden und dann merkt man, dass man unter Umständen nicht bürgernah ist. Und vielleicht hilft das dann auch, etwas weiterzukommen.
Die Staatsoberhäupter der osteuropäischen Länder unterstrichen bei der Diskussion in Alpbach die feste Absicht, der Union beizutreten. Für die Slowakei, sagte Präsident Michal Kovac, sei die Erweiterung der Union eine lebenswichtige Frage. Die Teilung Europas sei ein unnatürlicher Eingriff gewesen und müsse beseitigt werden. Von der österreichischen Mitgliedschaft in Brüssel erwarte sich die Slowakei Unterstützung. Ähnlich wie Kovac äußerte sich auch der ungarische Staatspräsident Arpad Gönc. Václav Havel nannte dann die europäische Integration einen einmaligen historischen Versuch, Europa gemeinsam neu zu ordnen. Allerdings...
Ich möchte sagen, dass die Ausweitung der Europäischen Union nicht nur im Interesse der Länder liegt, die um eine neue Mitgliedschaft bestrebt sind. Natürlich auch für sie ist das so. Aber es ist das Interesse auch der übrigen Länder, ganz Europas.
Der slowenische Präsident Milan Kučan war weniger verbindlich in seiner Wortwahl. Kučan meinte, dass die Teilung Europas in Wahrheit weiter bestehe. Es gäbe Arm und Reich. Es gäbe ein Europa des Friedens und eines des Krieges. Die osteuropäischen Länder stünden weiterhin im Wartesaal.
Deutschlandradio Spätreport. Politik und Sport. Zunächst mit den Schlagzeilen. Manfred Wörner, am 13. August im Alter von 59 Jahren gestorben, wurde heute im Plenarsaal des Deutschen Bundestages mit einem Staatsakt geehrt. Vor 800 Gästen, darunter die Witwe Elfi Wörner, würdigten Bundeskanzler Kohl, Verteidigungsminister Rühe und der amtierende NATO-Generalsekretär Sergio Balanzino das politische Leben des toten CDU-Politikers. Aus Bonn, Helmut Hormann.
In Würdigung seines politischen Werdegangs und seiner politischen Lebensleistung charakterisierte Bundeskanzler Helmut Kohl seinen engen Weggefährten Manfred Wörner heute als stets herausragende Persönlichkeit. Vom Beginn seiner politischen Karriere als gerade 30-jähriger Bundestagsabgeordneter bis zu seinem frühzeitigen Tod mitten in der zweiten Wahlperiode als NATO-Generalsekretär. Für das von ihm als richtig Erkannte sei Wörner stets kämpferisch eingetreten. Er sei zutiefst davon überzeugt gewesen, dass zu seinem Amt die Bereitschaft gehöre, notfalls auch unbequeme und unpopuläre Entscheidungen durchzusetzen. Und Kohl erinnerte in diesem Zusammenhang an Wörners unbedingtes Eintreten für den seinerzeit heftig umstrittenen NATO-Doppelbeschluss von 1979, der das Angebot zur nuklearen Abrüstung an die damalige Sowjetunion mit der Entschlossenheit zur Nachrüstung des westlichen Bündnisses verband. In einer für das Bündnis schwierigen Übergangsphase nach dem Ende der militärischen Ost-West-Konfrontation, so Kohl, habe Wörner sich als Glücksfall erwiesen und richtungsweisende Entscheidungen getroffen, die seine Handschrift trügen.
Manfred Wörner war ein deutscher Patriot. Die Wiedervereinigung unseres Vaterlandes in Frieden und Freiheit war für ihn, ich habe das oft mit ihm besprochen, die Erfüllung eines Traums. In seiner Funktion als Generalsekretär der NATO hat er selbst wichtigen Anteil daran, dass in dieser entscheidenden Phase kein Zweifel an der Bündnistreue der Bundesrepublik Deutschland aufkam. Mit Energie und Weitsicht setzte er sich dafür ein, das Bündnis für neue Partner aus dem ehemaligen Warschauer Pakt zu öffnen. Gerade weil er in der Vergangenheit so kompromisslos für ein starkes, verteidigungsfähiges Bündnis eingetreten war, konnte er glaubwürdig wie wenig und erfolgreich in West und Ost für die Öffnung der NATO eintreten.
Nach Bundeskanzler Kohl würdigte Bundesverteidigungsminister Volker Rühe neben der politischen Bedeutung auch die starke menschliche Kraft Manfred Wörners, der die deutschen Streitkräfte stets mit Herz, besonders auch für die Wehrpflichtigen, geführt habe. Die innere Triebkraft und das höchste Ziel seiner Arbeit, so Rühe, sei stets der Frieden gewesen, Die von ihm begonnene Reform der NATO und ihre Öffnung nach Osten blieben auch weiterhin Programm. Genau dies unterstrich zum Abschluss des Staatsaktes für Manfred Wörner auch dessen Stellvertreter im NATO-Generalsekretariat, der Italiener Sergio Balanzino, der am Beispiel der Arbeit Wörners verdeutlichte, wie sehr auch heute noch einzelne Politiker den Gang der Geschichte beeinflussen könnten. Als einen der bewegendsten Augenblicke in Wörners politischem Leben bezeichnete Balanzino den Tag, an dem er als Generalsekretär der NATO das vereinte Deutschland im Bündnis willkommen heißen konnte.
Norddeutscher Rundfunk und Westdeutscher Rundfunk.
Aus Hamburg.
Das Echo des Tages.
Unsere Themen heute:
feierlicher Abschied der russischen Soldaten in Berlin.
Dazu Stimmen aus der Moskauer Bevölkerung und Abschluss des russischen Abzugs aus dem Baltikum.
Friedensangebot der IRA für Nordirland. Das Geschehen in der Hauptstadt Berlin stand heute ganz im Zeichen des Abschieds der russischen Truppen aus Deutschland. Bei den Feierlichkeiten würdigten Bundeskanzler Helmut Kohl und Präsident Boris Jelzin die Freundschaft zwischen beiden Ländern und erinnerten an die Opfer, die beide Seiten im Verlauf des Zweiten Weltkriegs und danach gebracht haben. Den Tag in Berlin fasst Ulrike Bosse zusammen.
Die gelblich-braunen Uniformen, der Stechschritt für feierliche Gelegenheiten, russische Befehle, die über den Platz hallen, was 49 Jahre lang zum Alltag im Osten Deutschlands gehörte und heute noch einmal demonstriert wurde, ist ab morgen nur mehr Erinnerung. Den letzten Tag der Vergangenheit nannte der russische Präsident Boris Jelzin diesen Abzugstag der russischen Truppen aus Deutschland. Ein Tag, der durch gemeinsame Anstrengungen zum ersten Tag der Zukunft werden solle. Um 9.35 Uhr meldete der Oberkommandierende der Westgruppe der russischen Streitkräfte, General Burlakow, die Truppe auf dem Gendarmenmarkt in Berlin-Mitte offiziell ab.
Die zwischenstaatliche strategische Operation des Abzuges der Westgruppe der Truppen ist beendet. Der moralische Zustand des Personals ist gesund. Das gesamte Personal ist nach Russland abgezogen worden und bereit ist, weitere Aufgaben zu erfüllen.
Als Siegersoldaten, so formulierte Boris Jelzin, seien sie einst gekommen. Sie hätten Deutschland und Europa vom Nationalsozialismus befreit. Der russische Präsident ehrte in seinen Reden ebenso wie Bundeskanzler Helmut Kohl die Opfer des Zweiten Weltkriegs. Beide betonten, dass die Geschichte nicht vergessen werden dürfte, aber die Nachkriegszeit sei nun vorbei. Boris Jelzin.
Heute kehren russische Soldaten mit dem Glauben nach Hause zurück, dass für Russland nie mehr eine militärische Bedrohung vom deutschen Boden ausgehen wird.
Immer wieder versicherten sich Helmut Kohl und Boris Jelzin im Verlauf dieses Tages ihrer persönlichen Freundschaft und die ihrer Völker, und sie verwiesen auf deren Bedeutung für die Zukunft. Helmut Kohl:
Wir wollen diese Freundschaft, wir wollen diese Partnerschaft festigen und kräftig weiter ausbauen. Sicherheit und Wohlergehen in Europa kann nicht ohne, sondern nur im engen Zusammenwirken mit Russland gewährleistet werden.
Auch Bundespräsident Roman Herzog sagte in seiner Tischrede beim gemeinsamen Mittagessen in Schloss Bellevue, in Europa beginne nun eine neue Ära der europäischen Politik. Deutsche und Russen würden in Zukunft enger zusammenrücken, in einem Europa ohne Mauern, ohne ideologische Gräben und ohne politische Feindschaften. Der russische Präsident hatte in seiner Rede während des Festaktes im Schauspielhaus den Blick noch über Europa hinaus gerichtet und seine Idee einer neuen Sicherheitsarchitektur von Wladiwostok bis Vancouver beschrieben.
Und es ist an der Zeit, mit dem Streit aufzuhören, wer im Kalten Krieg den Sieg errungen hat, der Osten oder der Westen. Die Idee der europäischen Zusammenarbeit, demokratische Prinzipien der Geister, die haben gesiegt. Die KSZE-Strukturen verfügen heutzutage über das notwendige Potenzial, um auch den ewigen Frieden zu erringen.
Bei den Kranzniederlegungen vormittags am zentralen sowjetischen Ehrenmal in Treptow, nachmittags am sowjetischen Ehrenmal in Berlin-Tiergarten nahe dem Brandenburger Tor und an der Neuen Wache wurde der Blick dann noch einmal zurückgelenkt auf die Opfer und auf den Krieg, der zur russischen Militärpräsenz in Deutschland geführt hatte. Der Abschied der russischen Soldaten wurde heute zwar nicht zusammen mit den Westalliierten, wie sie sich das ursprünglich gewünscht hatten, gefeiert, aber doch mit der Würde, die sie erwarten durften. Deutschland, wir reichen dir die Hand und kehren zurück ins Vaterland, sangen die russischen Soldaten zum Abschied und auf Frieden, Freundschaft und Vertrauen sollen wir unsere Zukunft bauen.
Obwohl viele russische Soldaten, die jetzt aus Deutschland abziehen, in eine ungewisse Zukunft gereist sind, viele wissen noch nicht einmal, wo sie jetzt wohnen werden, ist der Abschluss des Truppenabzugs auch in Russland selbst weitgehend positiv aufgenommen worden. Stefanie Markert hat sich bei den Menschen in Moskau umgehört.
Eigentlich hätten sie alle schon längst zu Hause sein sollen. Fürs Baltikum gilt das umso mehr. Sie haben lange genug in anderen Staaten gelebt. Wir haben ausreichend eigenes Land. Sie sollen sich hier niederlassen. Mit Wohnraum steht es natürlich schlecht, aber jeder soll sein Land von seiner Seite aus verteidigen und nicht von irgendwo da drüben. Ich sehe das gelassen. Ehrlich gesagt ist mir das Ganze egal. Hand aufs Herz, unsere Truppen müssen hier im Lande sein. Konflikte mit anderen Staaten werden doch heute eher auf diplomatischem Wege gelöst.
Aus Hamburg hörten Sie
das Echo des Tages.
Redaktion Susanne Gommert. WDR 3.
Es ist 19 Uhr. Sie hören Nachrichten.
Gleich 5 Uhr 42, 12 Minuten nach halb sechs, und heute ist der 1. September. Heute vor 55 Jahren begann der Zweite Weltkrieg mit dem Überfall Deutschlands auf Polen um 4 Uhr 45 beim Beschuss der Westerplatte durch das deutsche Schiff Schleswig-Holstein. Mit einer außergewöhnlichen Geste werden heute die beiden ranghöchsten Militärs Deutschlands und Polens dieses Jahrestages gedenken. Der Generalinspektor der Bundeswehr, General Klaus Naumann, nimmt an den polnischen Gedenkfeiern zum Jahrestag auf der Westerplatte vor Danzig teil. Mit dem Treffen am Denkmal für die Verteidiger der Westerplatte solle die gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Streitkräften der beiden Staaten symbolisiert werden. Aus Warschau, Jürgen Fietig.
55 Jahre nach dem deutschen Überfall auf Polen wird das Gedenken an diesem Tag in Polen anders als bisher begangen. Auf Einladung des polnischen Generalstabschefs Wilecki wird der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Klaus Naumann, am Jahrestag des Kriegsbeginns nach Danzig-Gdańsk kommen. Am Denkmal für die Verteidiger der Westerplatte wird er einen Kranz niederlegen, und es ist ein kurzes Gespräch mit polnischen Veteranen geplant. Außer Naumann, aber unabhängig von ihm, werden in Danzig auch Mitglieder der Besatzung der Schleswig-Holstein erwartet, also jenes Schiffes, mit dessen Schüssen auf die Westerplatte die deutschen Angriffshandlungen begonnen hatten. Die Westerplatte, an der westlichen Mündung der Toten Weichsel gelegen, hatte Polen nach dem Ersten Weltkrieg als Munitionsdepot erhalten und es zu einer Festung ausgebaut. Als die Angriffe begannen, waren dort 209 polnische Soldaten stationiert. 7 Tage lang hielten sie den deutschen Angriffen stand. Bis heute gelten sie als Vorbilder und Inbegriff des polnischen Widerstandswillens gegen den überlegenen deutschen Angreifer. Während der bevorstehende Besuch des Generalinspekteurs in den polnischen Medien bisher kaum erwähnt wurde, und wenn, dann positiv, so wird die Teilnahme deutscher Veteranen von der Schleswig-Holstein an einer polnisch-deutschen Versöhnungsmesse kontrovers diskutiert. Oberst Stanisław Trela, der einzige der lebenden Verteidiger der Westerplatte, der bereits im vergangenen Jahr deutschen Veteranen die Hand zum Friedenszeichen reichte, starb am letzten Sonntag. Er war damals von vielen seiner Kameraden und insbesondere der Schriftstellerin und Veteranenbetreuerin Stanisława Gornikiewicz deswegen kritisiert worden. Auch in diesem Jahr reagierte sie mit Ablehnung auf den Plan einer Versöhnungsmesse und drohte eine Alternativveranstaltung an. Wir wollen uns nicht mit den Deutschen versöhnen, erklärte sie kürzlich gegenüber der größten polnischen Tageszeitung, der Gazeta Wyborcza. In diesem Jahr scheint sie aber nicht mehr die Ansicht der Mehrheit der Veteranen auszudrücken. Jedenfalls hatte der Danziger Bischof Tadeusz Gorzowski im Juni dieses Jahres in einem Brief bei den einstigen Verteidigern der Westerplatte angefragt, wie sie eine Begegnung mit den einstigen deutschen Kriegsteilnehmern beurteilen würden. Alle Antworten, die er erhielt, waren positiv.